Ja, das ist sehr interessant, was wir heute Morgen schon erfahren haben, in welche Richtung es gegangen ist. Tatsächlich hatte ich letztes Wochenende oder hatte ich ein paar Freunde da gehabt und so, wo mir zu helfen, den Dachboden zu renovieren und so weiter. Und haben wir auch über ChatGPT gesprochen. Ich kannte das vorher gar nicht und so weiter. Und es war dann echt interessant, wenn man dann so Sachen eingibt, wie schreibe mir eine Andacht über Anna Mann und beziehe es auf den Turmbau zu Babel. Verrückt, was da alles rauskommt. Ich habe tatsächlich im Vorfeld dieser Predigt mal aus Spaß ChatGPT mal die Predigt schreiben lassen über die Gabe der Geisterunterscheidung, habe mich dann, als ich es gelesen habe, dagegen und entschieden. Aber ich habe gedacht, man hätte ja auch mal einen witzigen Einstieg machen können und es mal vorlesen, ob jemand einen Unterschied macht, dass das gar nicht von mir kommt oder aus der Bibel, sondern von dem, was ChatGPT da ausspuckt. Aber die KI weiß ja nur das, was im Internet zu finden ist, nur das, was man eingibt, nur das, was vor Augen ist. Aber wir haben einen Gott, der ins Verborgene sieht. Da, wo keine KI hingucken kann, ein Geist, der hinter Fassaden blickt, hinter Masken blickt. Und das passt auch gut zu der Gabe, die wir uns heute angucken werden. Wir werden uns heute angucken, die Gabe der Geisterunterscheidung. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, eine sehr spannende Gabe. Euer neues Lobpreislied hat mir sehr gut gefallen. Genau, du machst mich lebendig. Und ich musste daran auch denken, an das, was Peggy letzte Woche gesagt hat. Wir können dieses, sie hat es verglichen, dieses abgestandene Wasser, wo sich nichts bewegt, mit einem frischen, mit einem lebendigen, mit einem sprudeligen Wasser. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen lebendiges Christsein leben, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben und eine lebendige Beziehung zum Heiligen Geist, der uns beschenkt, so schön wie es Anne Rose gesagt hat, zuerst beschenkt, damit wir andere beschenken können. Wir steigen ein in die Folie Nummer 2 oder mal kurz einmal Folie 1, kurz nochmal die Themenübersicht. Genau, machen wir nochmal die erste Folie. Wir sind heute am Ende der Predigtreihe angekommen. Bist du es, Gott, die Gabe der Geisterunterscheidung, und ihr könnt auch heute noch für das Interview später noch weiterhin Fragen stellen, über Slido auch noch Ergänzungsfragen. Genau, und nachher bekommt ihr auch die Möglichkeit, wer lieber persönlich, live, ohne KI, übers Mikrofon die Fragen stellen möchte, darf das natürlich dann auch gerne tun. Okay, wir lesen mal aus 1. Korinther 12 die ersten paar Verse, Folie 2. Also 1. Korinther 12, das ist ja das Kapitel, wo die ganzen Geistesgaben aufgelistet sind und wo das dann alles entfaltet wird, wie wir es ja in der Predigtreihe schon gehört haben. Und interessant ist, dass die Gabe der Geisterunterscheidung direkt am Anfang gleich schon mal zur Sprache kommt, noch bevor sie nachher nochmal aufgelistet wird. Nämlich da heißt es folgendermaßen: Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt, denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Also, als ich über das Sprachengebet gesprochen habe, habe ich ja gesagt, das ganze Kapitel geht eigentlich darum, dass Paulus eine Gottesdienstordnung festlegen möchte und eigentlich sagen möchte, was eigentlich falsch gelaufen ist. Also deswegen hat er da auch so deutlich ermahnend gesprochen. Das sehen wir hier auch nochmal durch diese Einleitungsverse. Und dann heißt es weiter: Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Und hier steht auch schon dann das griechische Wort, da kommen wir gleich noch drauf, zur Geisterunterscheidung. Also das wird hier schon mal ein bisschen angeteasert. Ich erkläre euch ausdrücklich, wenn ein Mensch geleitet von Gottes Geist redet, kann er nicht sagen, verflucht sei Jesus. Und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Also da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen, das ist auch sehr interessant. Es gibt, wir wissen es, alle schlechte Einflüsse in dieser Welt. Es gibt sogar böse Geister, es gibt sogar dämonische Kräfte und es gibt auch Irrlehrer. Hier ist die Rede von stummen Götzen, die sie angebetet haben. Ich habe mir so gedacht, naja, solange der Götze noch stumm ist, geht es ja noch. Ist nicht gut, die anzubeten, aber so richtig gefährlich wird es dann erst, wenn die anfangen zu reden. Wenn es Irrlehrer sind, wenn es falsche Propheten sind, die reden mit engelsgleicher Zunge. Die Bibel sagt uns, sie verkleiden sich als ein Engel des Lichts. Die zunächst mal Dinge von sich geben, die eigentlich ganz gut klingen. Und trotzdem steckt vielleicht ein böser Geist dahinter. Doch die Botschaft, bevor wir jetzt hier da ganz tief einsteigen heute Morgen, ist natürlich, der Heilige Geist ist stärker. Wir brauchen uns nicht vor Irrlehren fürchten. Wir müssen nur sie entlarven. Wir müssen nur sauber Dinge prüfen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben vor dem bösen Geist. Wir brauchen auch keine Angst haben vor irgendwelchen dämonischen Mächten oder irgendwelche Sachen, weil der Heilige Geist ist stärker. Ich werde ein, zwei praktische Beispiele noch erzählen, wo das nochmal eindrücklich rauskommt im Laufe der Predigt, dass der Heilige Geist wirklich stärker ist. Aber zunächst steigen wir erstmal in die Definition und die Bedeutung von Gabe der Geisterunterscheidung ein. Also, die Gabe ist dazu gegeben, um die Gemeinde zu schützen. Man sagt dazu auch, es ist das Charisma zur Bewahrung. Das heißt, die Gemeinde soll eben beschützt werden vor all diesen schlechten Einflüssen. Und dazu haben wir diese Gabe der Geisterunterscheidung. Folie 3. Da heißt es 1. Korinther 12, Vers 10, die Elberfelder Übersetzung sagt, einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Die NGÜ schreibt hier, zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Das ist hier sehr gut und sehr treffend von der NGÜ übersetzt. Unterscheidung der Geister hilft also quasi die Quelle festzumachen, aus welcher Quelle etwas hervorspringt. Die Quelle wird quasi offenbart. Und dabei handelt es sich nicht um Beurteilung von Prophetie. Also wir wissen, Prophetie soll beurteilt werden. 1. Thessaloniker Vers 5, Weissagung verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute haltet fest. Aber bei der Gabe der Geisterunterscheidung geht es nicht um die Beurteilung von Prophetie. Da habe ich letztes Mal ja schon gesagt, das können wir gut beurteilen, indem wir schon wissen, Prophetie braucht immer eines von drei Merkmalen. Wer weiß es noch? Welches sind die drei Merkmale von Prophetie? Prophetie soll immer dienen zur? Genau. Trost, Ermutigung, Ermahnung, ermutigende Ermahnung und Erbauung. Diese drei Charakteristika sind es. Das können wir ganz einfach feststellen, was darüber kommt. Aber die Gabe der Geisterunterscheidung, sie geht weiter, nämlich sie versucht, den falschen Geist zu hinterlarven, der hinter einer Botschaft steckt. Das sollte man auch gleich merken, es kann auch gute Botschaften geben, wo trotzdem ein falscher Geist dahinter steckt. Ja, warum das denn? Wir kommen gleich noch drauf, warum es das manchmal geben kann. Und dabei ist aber eines am Anfang wichtig, unser eigenes Gefühl kann nicht der Maßstab sein, um festzustellen, ob etwas durch Gott gewirkt ist oder nicht. Olonska führt da ein paar Beispiele auf in seinem Buch von Personen, die sich sicher waren, sie haben die Gabe der Geisterunterscheidung und die saßen dann da und haben so Noten verteilt. Ah, die Prophetie war vom Geist, die Prophetie war nicht vom Geist, so einfach aus ihrem Bauchgefühl heraus. Und jemand hat mal zu ihm gesagt, das war nicht vom Heiligen Geist, das gefällt mir nicht, das ist fremd und es stört mich. Ist das die Gabe der Geisterunterscheidung? Eher nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwas verurteilen, einfach was wir nicht kennen, was uns fremd ist oder was irgendwie in uns ein mulmiges Gefühl auslöst, nur weil wir keinen Bezug dazu haben, nur weil wir es noch nicht kennengelernt haben. Nur weil es andere Gottesdienstformen zum Beispiel gibt. Es gibt ja auch andere Kulturen und so weiter und so weiter. Heißt das nicht automatisch, dass in einer anderen Kultur oder einer anderen Gottesdienstform, die mir persönlich nicht liegt, dass da deswegen ein anderer Geist wirkt? Das wäre ja absolut schlimm, wenn das so wäre, wenn man das damit beurteilen würde. Ja, es gibt Formen von Gottesdiensten, die uns fremd sind und trotzdem ist es der Heilige Geist, der dort wirkt. Da könnte man ganz, ganz viel dazu sagen, aber ich muss ja heute auf die Zeit achten. Genau, aber ich glaube, ihr versteht, was ich da sagen möchte. Wichtig ist, dass wir eine positive Einstellung haben zum Heiligen Geist, eine positive Einstellung ihm gegenüber. Die Gabe der Geistunterscheidung ist nicht oder wird gegeben für Christen, die gerne mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Wie bei allen anderen Gaben auch, die den Heiligen Geist lieben, die sagen, ich möchte dich mehr, ich habe Sehnsucht, dich mehr in meinem Leben zu spüren. Menschen, die generell skeptisch sind gegenüber all dem, was der Heilige Geist tut, sie brauchen keine Offenbarung durch die Gabe der Geisterunterscheidung, wenn sie schon im Vorfeld ein Grundsatzurteil gefällt haben, dass das eh alles irgendwie furchtbar ist und schlecht ist und komisch ist. Also die Gabe der Geisterunterscheidung möchte uns, die wir mehr wollen vom Heiligen Geist, fähig dazu machen, zu beurteilen, was vielleicht nicht von ihm ist. Dass wir nicht die Gefahr laufen, Dinge in uns aufzunehmen, Viren, Bakterien und so weiter, was gar nicht gut ist. Wir wollen keine misstrauische oder skeptische Christen sein, sondern wir wollen positiv dem Heiligen Geist gegenüber eingestellt sein. Und wenn wir das tun, allein das trägt schon dazu bei, dass wir immer sensibler werden für seine Führung, sensibler werden für sein Reden. Und das wird schon uns befähigen, Dinge zu spüren, den Heiligen Geist spüren zu können und auch einen schlechten Geist spüren zu können. Also wenn du schon mal durch einen Esoterikladen gelaufen bist oder durch eine christliche Buchhandlung, dann ist die Frage, ob du da einen Unterschied gespürt hast. Vielleicht spürt es nicht jeder, auch da sind manche sensibler als andere. Aber ich habe das so deutlich gespürt. Ich war als junger Christ bin ich in Stuttgart mal durch einen ESO-Laden gelaufen, einfach so aus Spaß. Und es war so krass, weil für mich war das so, als wenn ich die Luft schneiden könnte, als wenn ich mich dadurch was durchkämpfen würde. So Widerstand habe ich dort gespürt und wahrgenommen. Vor ein paar Wochen, wo ich die Bücher gekauft habe für die Täuflinge, da bin ich da reingegangen in den Laden und dachte, wow, so der Heilige Geist hier spürbar. Das ist so stark. Und ich komme rein und ich sage zu der Frau, Mensch, hier drin ist so eine tolle Atmosphäre. Das ist richtig stark. Und dann sagt sie, ah ja, also wir wollen hier Gemeinde gründen und die Buchhandlung, die hilft uns dabei, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil wir Gemeindegründung ist das, was wir auf dem Herzen haben. So stark, dass sie das gleich gemerkt haben und so. Und dann kam raus, sie hat mich dann gekannt, sie kannte einen Karl und war auch auf der Beerdigung vom Karl und so und hat mich dann gleich erkannt als Pastor hier vom christlichen Zentrum und so. Also es sind schon so Dinge, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann werden wir sensibel, das zu spüren und das wahrzunehmen. In Neubrandenburg, eine Freundin von uns, die da auch sehr sensibel ist, die auch früher in der Esoterik unterwegs war, die hat manchmal Wohnungen betreten, hat gesagt, Mensch, ich weiß nicht, was es ist, irgendwas hier drin ist ganz komisch, irgendwas ist ganz, ganz seltsam. Und dann plötzlich sieht sie irgendwo auf dem Regal eine Buddha-Statue stehen und sagt, das habe ich schon vorher gespürt, dass hier irgendwas im Busch ist, dass hier irgendwas komisch ist. Wir können das auch merken, ob das Fernsehserien sind oder irgendwelche Lieder und so weiter. Ich habe das auch schon gehabt, dass ich von einem Freund auf einer CD ein Lied gehört habe und ich habe ein ganz komisches Gefühl gekriegt. Danach habe ich die Band gegoogelt, habe gemerkt, das ist eine Band, die sich total als Satanisten geoutet haben. Und das konnte ich jetzt vom Text noch nicht gleich erkennen, aber ich habe es eben gespürt in diesem Moment. So, und das ist alles, was Gott uns schenken möchte an Empfindungen, dass wir Dinge auch einordnen können, aber die Gabe der Geisterunterscheidung ist nicht nur das. Die Gabe der Geisterunterscheidung geht viel weiter, nämlich die Gabe der Geisterunterscheidung, sie möchte uns nicht nur ein positives oder schlechtes Gefühl geben, sondern eine klare und eindeutige Offenbarung, welcher Geist in deiner Sache wirkt. Folie 4, da steht 1. Johannes 4, Vers 1, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Ja, wie, welcher Geist? Es gibt Geister irgendwie, das klingt ja schon wieder so seltsam. Was gibt es denn für Geister? Die Bibel macht es da eigentlich relativ simpel, indem sie Dinge zusammenfasst. Die Bibel zeigt uns, es gibt einen bösen, einen teuflischen Geist, es gibt das Wirken von Gott, den Heiligen Geist und es gibt einfach einen menschlichen Geist. das muss nicht unbedingt ein Geist sein, sondern einfach nur das Natürliche, Menschliche, nicht Übernatürliche. Also Matthäus 24, Vers 24 heißt es, denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und er wird große Zeichen und Wunder vollbringen und wenn es und wenn möglich sogar die Auserwählten irre zu führen. Also es gibt den Teufel, es gibt den bösen Geist, es gibt Okkultismus und es sind alles Kräfte, die wirklich da sind und die funktionieren. In Neubrandenburg, da war das so, dass manche, die ins Jugendcafé gekommen sind, Jugendliche, erzählt haben, dass die so Sachen wie Gläserrücken und was weiß ich, alles Mögliche ausprobiert haben und es waren Dinge, die wirklich funktioniert haben. Und sie hatten danach Albträume und das war ganz, ganz krass, was sich da danach festgesetzt hat. Und wir haben da für Jugendliche gebetet und sie kamen nächste Woche wieder. Die waren noch nicht mal vergessen entschieden und haben gesagt, Mensch, meine Albträume sind weg. Das ist so stark. Und das ist was, was wir nicht so sehr kennen, noch nicht hier in Baden-Württemberg, so sehr wie in Ostdeutschland, aber es ist was, was auch immer mehr auch hierher auch kommt, diese Dinge. In Neubrandenburg, habe ich schon mal erzählt, da war es normal, dass so als Themenwoche mal die Wahrsagerin eine Woche lang im Einkaufszentrum saß und man konnte dann da hingehen und konnte sich da die Zukunft vorhersagen lassen und es waren Dinge, die alle funktioniert haben. Wir sehen zum Beispiel bei Mose und bei den ägyptischen Zauberern, dass Wunder, die geschehen, dass die sogar deckungsgleich sein können. Aaron lässt da seinen Stab fallen und der Stab wird zur Schlange und er wird wieder zum Stab und die Zauberer, die machen das nach und es passiert genau das Gleiche. Das heißt, der Teufel, er imitiert und ein Wunder kann gleich aussehen, sogar deckungsgleich sein. Das sagt noch nichts darüber aus, welche Quelle dahinter steht. Und auch wenn es dieselben Wunder sind, dann steckt da aber eine böse Absicht dahinter. Also, wenn Jesus heilt, dann heilt er nicht um des Heilens willen, sondern Jesus heilt deswegen, weil er damit was Positives beabsichtigt. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen soll wiederhergestellt werden. Als Jesus den Mann heilt, wo die Freunde das Dach abdecken, was tut er zuerst? Er sagt zuerst, deine Sünden sind dir vergeben. Und das andere, dass er wieder laufen konnte, das gab es als Bonus obendrauf. Aber Jesus macht klar, das wichtigere Wunder ist, deine Sünden sind vergeben und die Beziehung zu Gott ist hergestellt. Das ist das Wichtige. Es geht um diese Beziehung zu Gott und nicht um das Wunder. Und wenn Wunder passieren durch die Esoterik oder durch okkulte Kräfte, dann können Menschen wirklich geheilt werden. Aber es ist immer was, was Menschen dann in eine Abhängigkeit hineinführt, in eine Sklaverei, in eine dämonische Sklaverei oder auch einfach von Gott wegbringt. Es gab eine Person, die sich entschieden hatte und die auch sehr stark in Esoterik unterwegs war und sie ist aber immer noch zu einem Wunderheiler gegangen, hat gesagt, naja, das tut mir ja gut und so und es ist immer so angenehm und so weiter und dann haben viele Christen die Person dann gewarnt und hat gesagt, du, das ist aber wirklich gefährlich, sei da wirklich vorsichtig, weil da steckt ein böser Geist dahinter. Sie sagt, ah ja, sie sieht es jetzt nicht so eng und so. Und sie ist dann wieder zu diesem Wunderheiler hingegangen und der hat ihr so die Hände aufgelegt und sie spürt, wie da ein ganz schöner, warmer Strom von diesen Händen, von diesem Wunderheiler ausgeht. Und während diesem Vorgang denkt sie auf einmal, naja, ich finde es eigentlich ganz angenehm. Und sagt dann aber, Jesus, wenn es jetzt irgendwie falsch ist oder wenn es irgendwie schlecht ist, dann zeig mir das, dann offenbar mir das. Und in dem Augenblick, wo sie das so in sich gebetet hat, ist dieser warme Strom eiskalt geworden. Und dieser Wunderheiler ist erschrocken, hat gesagt, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber hier ist die Tür, kommen sie niemals wieder und hat sie rausgeschmissen. Also richtig, richtig krass, was da abgeht, auch in der unsichtbaren Welt. Also nur, weil sich was vielleicht im ersten Moment gut anfühlt und warum heißt es noch nicht, dass die Quelle dahinter die richtige und die gute Quelle ist. Auch da kann was Falsches dahinter stecken. Und wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, da sage ich nachher noch was dazu. Menschen sind nie unsere Feinde, sondern immer nur der böse Geist, der dahinter steht. Und wir wollen, dass Menschen frei werden von bösen Einflüssen und dass sie ihr Leben Jesus geben und dass sie frei sind und dass sie vom Guten, vom Heiligen Geist erfüllt werden. Alles, wir brauchen diese Dinge nicht, esoterisch und so weiter. Wir brauchen diese Sachen nicht. Alles, was wir brauchen, haben wir in Jesus. Wir haben es gesungen, Christ is enough for me. Alles, was wir haben, brauchen, finden wir in Jesus. Wir brauchen diese Dinge nicht. Der Teufel, er kopiert, bleib besser beim Original. Wir brauchen nicht diese komischen Kopien. Jesus hat alles für uns, was wir brauchen. Und es ist zweitens, es gibt einen guten Geist, der Heilige Geist, und alles, was der Heilige Geist bewirkt, dient zum Guten. Sein Wirken ist vollkommen gut und er ist stärker als der böse Geist. Es heißt in dieser Stelle von Mose und den Zauberkünstlern heißt es, aber Aaron starb, er verschlang die Stäbe, die anderen Stäbe. Also da sieht man, dass Aaron starb, die Schlangen, dass der Geist stärker war als die Kopie. Das Original war besser als die Kopie. Und es ist so ermutigend, wenn man da immer wieder auch Zeugnisse hört, was dort passieren konnte. Der Aaron aus Neubrandenburg, er war mal hier, hat mal seine Arbeit vorgestellt. Und die haben dort in Neubrandenburg in der Oase, im Reitbahnviertel, hatten die eine gute Arbeit gehabt, um dort Kinder zu erreichen, um für die Kinder ein Programm zu machen und darüber auch die Familien. Und die hatten da so eine kleine Räumlichkeiten so mitten im Wohngebiet. Und dann haben sie, wo eine Gebetserhörung war, sie haben dann einen großen Jugendclub, das Zebra, konnten sie dann kaufen und haben dann neue tolle Räumlichkeiten gekriegt. Und dann hat der Aaron festgestellt, dass in ihren alten Räumlichkeiten, dass da so eine Reiki-Meisterin ist da irgendwie reingezogen in diese Räumlichkeiten. Und sagt, oh nein, Mensch, wir haben da so viel Einfluss gehabt, so viel Gutes getan. Und jetzt zieht da eine Reiki-Meisterin ein, so direkt ins Wohngebiet. Komm, lass uns beten dagegen, dass da nichts passieren kann und so. Und dann läuft er ein paar Tage später wieder vorbei und er sieht, wie die Frau gerade dabei ist, auszuziehen. Und er geht so hin und sagt so, ja, Entschuldigung, Sie sind doch erst frisch hier eingezogen, wir waren vorher hier und so, warum ziehen Sie wieder aus? Und dann sagt sie, diese Räume, die Atmosphäre hier drin ist so seltsam, ich kann hier nichts tun, alles, was ich versuche, funktioniert hier nicht. Keine Kraft ist hier drin. Das hat er gesagt, doch, doch, aber eine andere Kraft. Ich weiß gar nicht, muss mal fragen, wie es da weitergegangen ist, ob es da noch eine Nachfolgegeschichte gibt. Aber es ist so stark, der Heilige Geist ist stärker. Er ist stärker, er ist mächtiger als alles andere. Und es ist so ermutigend, wenn man das hört, auch gerade diese Begebenheit. Er ist stärker. Und dann gibt es eben noch diesen menschlichen Geist, einfach was Gewöhnliches. Wenn dann jemand vor der Gemeinde steht und sagt, so spricht der Herr, und du denkst, nee, so spricht Georg oder Gertrude oder so. Und du merkst, ja, das ist jetzt nicht unbedingt falsch, nicht unbedingt was Schlechtes, aber das war jetzt die Meinung von Georg zu diesem Thema. Das war nicht vom Geist Gottes gewirkt. Auch das können wir feststellen. Es gibt nicht immer nur teuflischen Geist und Heiligen Geist, es gibt auch noch ganz viel Menschliches. Und auch das können wir damit feststellen. Und wir müssen das wirklich unterscheiden können. Das griechische Wort für Geisterunterscheidung ist Diakrisis Pneumaton. Folie 3 noch mal kurz zurück, da seht ihr es noch mal drauf. Diakrisis Pneumaton. Und wenn man das exakt übersetzen würde, aus dem Griechischen würde es bedeuten, ein Durchrichten der Geister. Bisschen ein seltsamer Begriff. Also Durchrichten der Geister, wir kennen das ja von über etwas richten. Es meint quasi ein intensives Urteilen oder ein intensives Beurteilen und Prüfen über eine Sache. Und da steckt es schon drin, es ist kein leichtfertiges, gefühlsmäßiges Blitzurteil, oh, ich glaube, das war vom Geist, oh, ich glaube, das war nicht vom Geist, sondern es ist ein Prozess des Prüfens. Das sehen wir auch gleich noch am biblischen Beispiel. Ein gläubiger Christ kann mit Erfahrung, mit Bibellesen und so weiter ein großes, gutes Maß an Beurteilungsvermögen erlernen und dann auch schon auch merken, was ist vom Geist, was ist nicht vom Geist. Aber hinter einer richtigen Prophetie zu erkennen, dass da ein böser Geist dahinter steckt, da reicht keine Erfahrung, sondern da brauchst du eine übernatürliche Gabe der Geisterunterscheidung. Noch ein Beispiel aus Neubrandenburg, das ist halt der Kontext, gell? Da ist das stärker irgendwie als hier, was ja gut ist, dass wir hier noch nicht so viel damit zu tun haben, mit diesen Geschichten. Und wenn, dann sind wir vorbereitet. Amen. Wenn die da Dinge kommen. Also, Irrlehrer oder auch Menschen, die falsche Propheten oder auch welche, die einfach sich in der Gemeinde einnisten wollen, um die Gemeinde auszunutzen, sie verkleiden sich auch als Engel des Lichts, heißt es hier, heißt es in der Bibelstelle, in 2. Korinther 11, Vers 14. Und manchmal treten sie auch auf durch besonders freundliche und sympathische Menschen. Wir haben das in Neubrandenburg erlebt, als wir ganz frisch hochgezogen sind. Da war ein junger Mann und der hat gleich von Anfang an, hat er uns beim Umzug geholfen, hat angefangen, die Wohnung zu tapezieren und so. Und wir haben dann gesagt, ja, wer ist das? Ja, der kam vor ein paar Wochen in die Gemeinde, hat gehört, ihr kommt jetzt und wollt gleich anfangen, helfen und so weiter. Und der war dann in der Gemeinde sehr schnell bei allen sehr beliebt. Und dann saß man als Leitungsteam zusammen und so und haben dann auch über ihn gesprochen und so. Und ich habe dann gesagt, Mensch, ich will jetzt hier nicht irgendwie, der Buhmann sein, der irgendwas Negatives sagt. Ich mag ihn auch, aber irgendwas stimmt da nicht. Ich habe den Eindruck, dass mit dem irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich kann es nicht greifen, aber irgendwas passt da ganz und gar nicht. Dann okay, dann haben wir als Gemeindeleitung dafür gebetet und so weiter. Und dann hat unser Seniorpastor angefangen mal zu gucken, wo der vorher in den Gemeinden war, hat dann das rausgekriegt und so. Und dann hat dann der Pastor aus der anderen Gemeinde gesagt, oh, seid vorsichtig, der hat Geld gestohlen, hat ins Opfer gegriffen und so, hat ganz, ganz viele Lügen erzählt irgendwelchen Leuten und so weiter. Und dann haben wir in dem Augenblick hatte er schon ganz vielen Leuten in der Gemeinde schon Geld geliehen, was er nicht zurückgezahlt hat. Ich habe ihm auch schon 20 Euro gegeben gehabt, weil er ein Benzingeld gebraucht hat. Und dann haben wir gemerkt, dass da ganz viel Unwahrheit da ist. Und es hat sich dann eben offenbart. Und ich weiß gar nicht, ein Jahr später oder so waren wir dann irgendwo in Rostock in der Gemeinde. Und da steht er am Mischpult und mischt. Ganz anderer Look, lange Haare und so weiter, völlig verändert äußerlich und so weiter. Und dann haben wir festgestellt, ja, der hat irgendwelchen Leuten erzählt, er hat einen Pferdehof geerbt und hat für die Hochzeit von der Familie, hat er denen irgendwie einen Viergespanner oder sowas versprochen, dass er das denen gibt. Und also das ist dann alles dann rausgekommen und so. Und es beginnt eben mit diesem Warnsignal, dem wir nachgehen. Wir wollen es einmal noch angucken hier und dann kommen wir auch dann zum Ende. Wir möchten mal ganz kurz eine Begebenheit noch angucken von Paulus und der Wahrsagerin aus Apostelgeschichte 16, Vers 16 bis 18. Da heißt es, eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das aber viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist, die Frau. Also, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Könnte eine Prophetie richtiger sein als diese Prophetie? Was war denn das Problem? Paulus hätte doch sagen können, Mensch, das ist doch toll, kostenlose Werbung. Die erzählt doch was Positives von uns. Das ist doch nichts Schlechtes, was die da erzählt. Aber wenn sie dieser Frau oder diesem Wahrsagegeist nicht Einhalt geboten hätten, dann hätte das schlimme Folgen haben können. Diese Frau wäre mitgelaufen mit den Aposteln, mit den Jüngern und hätte dann sich in der Gemeinde niederlassen können und hätte sich da ruhig verhalten und wenn dann die Apostel weitergezogen wären, hätte sie anfangen können, die Gemeinde in Irrlehren hineinzuführen und dann zunächst mal gute Dinge mit schlechten Dingen zu vermischen und dann immer mehr in Irrlehre abzudriften. Wir wissen, die ersten Gemeinden, die waren da sehr anfällig dafür, auch in Irrlehren abzudriften. Und wir sehen hier an Paulus, dass er nicht sofort impulsiv gehandelt hat, das heißt, hier mehrere Tage ging das so und Paulus hat es abgewogen. Und nicht jeder, der von dem wahren Gott oder von Jesus spricht, der dient ihm auch. Das sind wir in der Esoterik. Ganz viele Leute, die sagen, ja, Jesus kenne ich auch, finde ich auch gut, heilen durch Jesus ist ja auch nicht schlecht. Aber da kommt noch ganz viel anderes mit rüber. Jetzt die letzte Folie, Folie 6 ist das. Da gehe ich jetzt ganz schnell durch. Wir können nämlich daran ableiten, wie die Gabe der Geisterunterscheidung auch bei uns ablaufen kann. Wir haben da diese vier Schritte. Also als erste Stufe kommt eine innere Unruhe, ausgelöst durch den Heiligen Geist. Diese innere Unruhe ist ein Warnsignal. Das sollte uns noch nicht dazu bringen, sofort ein Urteil zu fällen, aber es sollte uns dazu bringen, eine Situation oder einen Mensch etwas genauer anzugucken, es kritisch unter die Lupe zu nehmen, sich zu fragen, woher kommt jetzt diese Unruhe, woher kommt dieses komische Gefühl? Und man geht dem nach, man wird innerlich still und man hört auf den Geist Gottes, was er einem sagen möchte. Und daraus geht dann die zweite Stufe hervor, nämlich inneres Abwägen und Fragen. Und dieses Abwägen muss im Geist geschehen und nicht im Fleisch. Bedeutet, wir müssen da ehrlich sein und auch selbstkritisch unsere eigenen Motive und Gefühle hinterfragen. Man muss sich fragen, ist dieser Mensch mir unsympathisch? Mag ich ihn aus den und den Gründen nicht? Ich habe das auch schon gehabt, dass ich bei einem sehr bekannten Prediger war mit besonderen Heilungsgaben und so. Und ich habe den echt nicht gemocht, weil er mir zu bissig war in vielen, vielen Punkten. Und ich dachte, boah, hey, da gehe ich nie wieder hin. Und ich habe dann aber gemerkt, okay, das ist jetzt mein persönliches Gefühl. Und ich habe das dann gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht mich von persönlicher Sympathie oder Unsympathie leiten lassen. Und ich habe das versucht abzustellen. Ich habe danach gemerkt, dass da wirklich, dass da auch der Heilige Geist auch wirkt durch ihn, auch wenn er von der Art her überhaupt nicht mir entspricht. Also das kann es auch geben, sowas. Und es kann natürlich auch das andere geben, dass einem jemand sehr sympathisch ist. Der junge Mann in der Brandenburg war mir sehr sympathisch. Und trotzdem merken wir dann, da steckt irgendwas Komisches und böser Geist dahinter. Aber wir müssen das ehrlich prüfen. Und dann kommt Stufe 3, Erhalt der göttlichen Gewissheit. Das bedeutet, dass der Heilige Geist deutliche Gewissheit gibt. Das kann er durch unterschiedliche Art und Weise machen. Durch eine Vision, durch ein deutliches Bild, durch einen Einblick in das Verborgene des Herzens. Also auch da können andere Gaben dazukommen, dass wir einen Traum haben, dass wir einen Eindruck haben, dass Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit da sind von außen und so weiter. Und auf einmal wird es immer schärfer. Und dann kommt die letzte Stufe, die Entlarvung und die Ausscheidung des falschen Geistes, also das Aufdecken und das weitere Vorgehen gegen diesen falschen Geist. Es wird also eingeläutet durch einen Impuls des Heiligen Geistes und beendet mit der Offenbarung. Und es wird immer so enden, dass Gottes Sache und Gottes Wahrheit siegen. Genau. Okay, ich könnte noch so viel mehr dazu sagen, aber wir möchten jetzt auch noch in den praktischen Fragenteil hineingehen. Mir ist wichtig zu sagen, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern immer gegen das, was dahinter steht. Das, was ich vorhin auch kurz gesagt habe. Beschenkt, um zu schenken. Das heißt, dass es dem anderen zum Wohl und zum Guten dienen soll. Und ich möchte das mehr und mehr erleben, dass Menschen, egal wo sie sind, egal wo sie herkommen, dass sie Jesus erleben, dass sie sich verändern, so wie Paulus sich verändert hat. Wir lesen von Muslime, die im Traum Jesus gesehen haben und die sich komplett verändert haben. Und es ist so stark, das zu sehen, dass selbst wenn Menschen, es gibt auf ERF, gibt es da auch ganz tolle Sachen von Wahrsagerinnen und so weiter, die dann Jesus erlebt haben und die frei geworden sind und die von Herzen Jesus danach gefolgt sind. Und das ist so stark. Und das ist das, was wir erleben wollen. Wir wollen falsche Quellen erkennen und wir wollen, dass Menschen sich verändern und dass sie ihr Leben Jesus geben. Soweit erstmal. Amen. Dem Punkt, wo es zu dünn war, könnt ihr jetzt noch nachfragen.